Sunshine Live, Radio, Music, Podcasts.
Hallo zusammen, mein Name ist Felix Kröcher und ich darf euch jetzt zur 96. Folge des We Are The Night Podcast begrüßen. Wenn ich durch diesen Podcast zum Markus Lanz des Technos mutiere, dann ist mein heutiger Gast der Albert Einstein der Techno-Szene. Er studierte Ökologie. Er hat unzählige Releases auf renommierten Labels, bei denen er sehr gerne auch Vogelstimmen einsetzt. Er ist darüber hinaus auch erfolgreicher Buchautor und er kommt aus dem Westerwald. Ich glaube, viele haben jetzt schon ein Gefühl, wer mein Gast heute sein könnte. Wir kennen uns auch schon eine halbe Ewigkeit und ich freue mich immer wieder sehr, wenn wir uns über den Weg laufen. Jetzt vor kurzem auf dem Festival Grüne Sonne. War richtig toll. Heute ist Dominik Eulberg mein Gast. Viel Spaß beim Zuhören und gute Unterhaltung. Es wird sehr lehrreich.
We are the night mit Felix Kröcher.
Ein Podcast von Sunshine Live.
Sunshine Live.
Hallo Dominik, herzlich willkommen zur 96. Folge des Podcasts We Are The Night. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wie geht's dir denn?
Hallo lieber Felix, ja, mir geht's sehr gut. Ich bin gerade in Aufbruchstimmung. Gleich geht's nach Hamburg zum Millantor Gallery Festival. St. Pauli Stadion.
Ist das morgen dann? Oder heute Abend noch?
Nee, das ist morgen Mittag. Das ist so ein trans- und interdisziplinäres Festival, also wo es auch viele Workshops und Vorträge gibt. Ich weiß gar nicht, wer da alles ist. Luise Neubauer ist auf jeden Fall auch da, das weiß ich. Ich halte da morgen einen Vortrag zum Thema Biodiversität und wie man Kunst und Kultur, Musik und auch Festivals als wertvolle Vektoren der Umweltbildung nutzen kann. Und dann spiele ich noch ein kleines Set abends dann.
Das klingt sehr interessant. Und ich glaube, da bist du richtig an der Stelle dort.
Genau, das ist genau mein Ding.
Ja, glaube ich auch. Mein lieber Dominik, wir kennen uns auch schon eine Weile hier und da laufen wir uns auch über den Weg. Jetzt vor kurzem, kürzlich, Grüne Sonne Festival und ein tolles Set hast du gespielt übrigens, so by the way.
Ja.
Und für mich bist du ja so, nimm's mir jetzt nicht übel, aber du bist der Albert Einstein des Technos. Mich nennt man ja mittlerweile durch den Podcast irgendwie den Markus Lanz der Techno-Szene. Und ja, du hast Ökologie studiert, bist sehr gebildet, sachlich und Buchautor, Produzent, DJ, hochtalentiert. Also ich meine, ich könnte noch mehr aufzählen. Mich würde aber mal interessieren, wie das alles bei dir angefangen hat. Wann hast du dich für elektronische Musik interessiert? Wann ging das los? Wann hast du das für dich entdeckt?
Ja, also mich als Kind hat mich Musik gar nicht interessiert. Ich bin auch ohne Medien groß geworden, ohne Fernseher. Und die Natur war immer mein Entertainment-System. Die Vögelgesänge, die kannte ich als Kind schon alle. Und Schmetterlinge, die habe ich immer studiert und mich davon faszinieren lassen. Und bis ich das erste Mal elektronische Musik gehört habe, das war so Mitte der 80er Jahre, so Kraftwerk, Tangerine Dream und so weiter. Und das hat so meine Neugier geweckt. Dass ich mir dachte, so, was sind das für komische Sounds, wie werden die generiert? Das konnte ich mir nicht erklären. Und dann bin ich so 1993 in die Techno-Szene reingekommen. Und das war auch so, ja, soziokulturell war das so eine Gesellschaft, wo ich mich das erste Mal wohlgefühlt habe, weil ich komme ja hier aus dem Westerwald und war auf dem erzkonservativen Gymnasium und da war es einfach so, alles was anders war, das war falsch und ich war ja so der crazy Typ, der Vogelstimmen aufgenommen hat und dann daraus Techno gemacht hat und das war für die Balla-Balla und in der Techno-Bewegung, da habe ich das erste Mal gemerkt, dass die verstanden haben, dass Vielfalt, dass Diversität halt eben keine romantische Folklore oder Spinnerei ist, sondern ein ganz uraltes Grundprinzip der Natur zum Erhalt des Lebens. Und die fanden das eher spannend. Sagen, guck mal hier, geil, ja, du hast Vogelstimmen auf, machst du einen Synthesizer rein. Und dann habe ich 1993 angefangen. Ich habe da erstmal, da war ich ja noch Schüler, da war ich 15, da habe ich irgendwelche Ferienjobs gemacht, als Vermessungsassistent beim Katasteramt und habe Zeitungen ausgetragen, um mir Synthesizer zu kaufen. Habe die auseinandergebaut und dann wieder zusammengebaut, um zu verstehen, wie entsteht aus dem Strom so ein Sound. Und habe erstmal reine Klangforschung gemacht. Und habe dann aber auch gleich angefangen aufzulegen. Das war 1993. Da habe ich eigentlich auch schon jedes Wochenende aufgelegt auf Grillhütten-Raves hier im Westerwald. Also es waren alles illegale Raves in Kiesgruben unter Autobahnbrücken und so weiter. Und das war das erste Mal, dass ich mich dazugehörig gefühlt habe zu einer Bewegung, weil ansonsten war ich immer so der Außenseiter, den alle komisch fand und das war ja auch vice versa, also ich fand die anderen Leute auch alle komisch. Ich fand nur mich normal und fand die verrückt. Und ja, und dann, genau, da habe ich eine tiefe Bestimmung und Sinnhaftigkeit dann gefunden in der Techno-Bewegung, weil alle Menschen gleich waren auf dem Dancefloor, egal welchen sozialen Status, welchen Bildungsgrad, welche Hautfarbe, welche sexuelle Orientierung die haben. Alle Menschen waren gleich. Peace, Love und Unity, das waren die Grundwerte der Techno-Bewegung Anfang der 90er. Und da bin ich sehr froh, dabei gewesen zu sein. Und ja, so kam das immer. Und es war bei mir eigentlich immer nur ein Hobby, so das Musik machen. Also ich habe jetzt niemals den Berufswunsch gehabt, DJ zu werden oder Musiker zu werden. Das finde ich heute auch immer noch befremdlich. Wenn man irgendwo am Amt ist, muss man ja ausfüllen, was ist man von Beruf? Und dann muss ich mal überlegen, was bin ich überhaupt von Beruf? Gute Frage. Und dann hat mein Steuerberater mir mal gesagt, man ist das von Beruf, womit man am meisten Geld verdient. Und das ist bei mir schon die Musik. Und deswegen bin ich ja Musiker. Aber das war alles ungewollt bei mir. Wie gesagt, ich habe 1993 angefangen aufzulegen auch und Musik zu machen, aber aus reinem Hobby heraus und habe auch niemals so Lust gehabt, Platten zu veröffentlichen, weil man ganz schnell in so eine Maschinerie da reinkommt, ganz schnell so der allegorische Esel hinter der Karotte an der Angel ist, dem man hinterher rennt. Und dann, genau, habe ich aber Traumschallplatten, die Leute von Traumschallplatten gefunden und die haben gesagt, hey, du kannst machen, was du willst und wie du willst und kannst auch deinen Biologiekram da rein verwursteln. Und da habe ich mich das erste Mal frei gefühlt und dann, ja, wo ich 2003 ja Newcomer des Jahres in den Magazinen, hier Groove Magazin, dann Produzent des Jahres und auf einmal wollte die ganze Welt mich als DJ haben sozusagen und dachte mir, okay, ist eine gute Chance, mal die Welt zu sehen, was zu erleben, was zu erfahren, vielen Menschen zu begegnen und ja, das ist jetzt vor 22 Jahren und mache das jetzt seit 22 Jahren quasi hauptberuflich. Aber, wie du auch schon gesagt hast, ich habe ja Ökologie studiert mit Schwerpunkt Umweltschutz und habe auch davor im Nationalpark schon als Ranger gearbeitet. Und ich verknüpfe meine beiden Leidenschaften. Also ich schreibe ja auch Bücher über die Natur, mache Führungen, schreibe Kolumnen für Spektrum der Wissenschaft, mache Fernsehdokumentationen, wirke ich mit und so weiter und mache auch mittlerweile so transdisziplinäre Biodiversitätsshow, so heißt das, also wo ich als Wissensvermittler und Künstler, als Musiker in Personalunion auf die Bühne gehe und den Leuten erkläre, Biodiversität, was ist das überhaupt und warum ist das eine Überlebensversicherung für uns in kommende Generationen?
Ich höre dir wahnsinnig gerne zu. Ich möchte dich gar nicht unterbrechen.
Ja, ich habe schon ein schlechtes Gewissen gehabt, weil Nein. Ich will ja nicht die ganze Zeit hier. Soll ja ein Dialog sein und so ein Dialog gehören ja immer zwei. Ne?
Ja, aber ich finde das
immer. Monolog hier führen.
Ja, nee, also sehr interessant. Jetzt hast du gesagt, du bist 22 Jahre dabei und hast großartige Release, unzählige Gigs gespielt. Gibt's für dich vielleicht das Highlight oder ja mehrere persönliche Highlights aus deiner bisherigen Karriere?
Boah, das fällt mir immer ganz schwer, das so
was,
zu sagen.
Was drauf zu picken.
Ja, weil, also wie gesagt, das jetzt 32 Jahre, seit 22 Jahren hauptberuflich. Also ich... Was ich allein großartig fand, war ein Tag, bevor wir uns gesehen haben, der grünen Sonne. Grüne Sonne war auch sehr schön, war toll, tolle Atmosphäre da oben auf dem Berg, toller Ausblick. Aber einen Tag davor hatte ich einen ganz besonderen Gig. Und zwar war ich auf dem Fusion Festival in Lerz an der Müritz. Das ist ein Festival, wo ich seit 17 Jahren nicht mehr war. Weil ich muss sagen, damals war mir das zu chaotisch. Also das war da, die ganze Infrastruktur noch nicht geschafft. Das war mal ein bisschen zu Indie-mäßig, aber da hat sich sehr, sehr viel getan. Das hat sich ganz wunderbar entwickelt. Ein ganz wertvoller Ort der Utopie, wo Menschen wieder wirklich in Resonanz mit sich selber treten, auch mit ihren Mitmenschen treten und wo aus dieser anthropozentrischen Umwelt wieder eine Mitwelt wird. Und da habe ich das erste Mal wieder aufgelegt seit 17 Jahren und das war Wahnsinn, weil ich habe da auf der Turmbühne aufgelegt und als ich anfing um 20 Uhr kamen wirklich von allen Floors, von allen Richtungen die Leute an. Das war so weit man gucken konnte, auf den Hügeln, auf den Wiesen. Alles war voll mit Menschen. Es waren über 20.000 Leute da bei mir auf der Bühne.
Boah.
Und ja, und das war verrückt, also als wäre es inszeniert. Mir haben auch danach Leute geschrieben, ob ich da Vögel dabei gehabt hätte, weil in der Turmbühne brüteten Schwalben, Mehlschwalben, und die flogen die ganze Zeit so vor meinem Kopf so Kreise. Ja. Und da dachten die Leute, das wäre entweder, wurde ich schon beschuldigt, ich wäre Tierquäler, ich hätte irgendwelche Vögel mitgenommen, hätte die da fliegen lassen. Oder manche haben vermutet, dass das gar keine Vögel gewesen wären, sondern Drohnen. Und das Interessante ist, die wurden davor und danach auch nicht mehr da gesehen. Anscheinend mochten die meine Musik, meine Klänge. Und das war wirklich da hat einfach alles gepasst. Da war gerade so der Sonnenuntergang, diese Stimmung mit den Vögeln, die Sonne kam raus, es hat ja tagsüber vorher geregnet, diese über 20.000 Menschen auf der Bühne. Das war ein magischer Moment, wo einfach alles gepasst hat, wo alles im Einklang war und viele Menschen geweint haben. Also ich habe so viele Nachrichten danach bekommen, dass Menschen gesagt haben, sie haben geweint, sie haben Tränen in den Augen gehabt wegen diesem Moment, wegen dieser Zusammenkunft. Und das war schon etwas ganz Besonderes. Von daher muss ich sagen, war das schon eins meiner Highlights.
Ja, ich kriege gerade wirklich Gänsehaut, als wäre ich mit dabei gewesen. Wie ist das jetzt? Du bist, darf man sagen, Vogelkundler? Sag mal so?
Auch, also Ornithologe. Ökologie ist das, genau. Ich bin, wie gesagt, ich habe Ökologie und Umwelt studiert. Das ist natürlich ein interdisziplinärer Studiengang, aber meine Schwerpunkte sind schon Ökologie und Naturschutz und auch Entomologie, die Insektenkunde, ja.
Ich würde jetzt natürlich als Laie sagen, für Vögel ist das natürlich gar nichts. Haben die sich wohl, also müssen sich ja wohlgefühlt haben, sonst wären sie ja, oder wären erschrocken,
genau.
Oder?
Genau, also waren einige Leute natürlich besorgt. Ich meine, dazu muss man sagen, auf diesem Festivalgelände da, das ist ja, ich glaube, das ganze Jahr über auch bewohnt, beziehungsweise das sind ja auch Bauten, diese Turmbühne, das ist ja gemauert, das ganze Jahr über da. Und die Vögel, die da brüten, die wissen ja nicht, scheiße, 2 Wochen geht ja das Bum-Bum-Festival los. Die haben da gebrütet in der Turmbühne im Treppenaufgang. Aber ich bin immer wieder überrascht, das sind ja sogenannte Gebäudebrüter nennt man die, also ehemalige Bewohner von Felsen, wo auch Falken dazugehören oder die Segler, Mauersegler oder halt eben die Schwalben oder auch Fledermäuse als Gebäudebewohner, wie lärmresilient die sind. Also die nisten ja auch in Kirchtürmen, wo die Glocke läutet, die noch deutlich lauter ist wie so ein Techno-Festival. Oder unter Autobahnbrücken oder an Maschinenhallen, wo den ganzen Tag ohrenbetäubender Lärm ist. Und also ich habe mir das Nest auch angeschaut. Die Jungvögel, die waren bei bester Gesundheit und ist anscheinend nicht großartig gestört. In einem anderen Bunker da waren sogar Fledermäuse, eine Fledermaus-Wochenstube, wo die Fledermäuse tagsüber drin geschlafen haben und nachts rauskamen und die Insekten abgegriffen haben.
Da warst du ja am richtigen Ort.
Ja, genau. Das ist ja, also so Festivals in der Natur, das finde ich wirklich wunderbar. Das war ja auch hier übrigens bei dem Grüne Sonnenfestival. Ich mache gerade bei so einer Challenge mit von observation.org. Also das sind so in so Niederländern bei so einem Monitoring. Also ich mache ja auch gewisse Monitorings. Ich mache hier Brutvogelmonitoring bei mir in der Westerwälder Seenplatte auch. Und da gibt es eine Challenge, wer am meisten Schmetterlingsarten in einem Jahr sieht. Und von daher fand ich das ganz toll, da in anderen Gefilden zu sein. Das war ja auf über 1000 Metern Höhe da auf dem hohen Peißenberg. Und da waren auf dem Parkplatz so Strahler. Diese Strahler locken ja Nachtfalter an, weil Nachtfalter, die haben ja hinten an dem Rücken haben die quasi Lichtsensoren, mit denen die Helligkeit detektieren können, weil wenn die nachts hochfliegen, müssen die ja wissen, wo ist der Himmel und wo ist der Boden. Den Boden können sie ja nicht fliegen, durch den Luftraum können sie fliegen. Und in freier Natur sind die einzigen Lichtquellen nachts ja Sterne oder Mond oder mal ein Asteroid. Das heißt, wenn sie ihre Körperachse senkrecht dazu ausrichten, fliegen die schön durch den Luftraum. Wenn wir jetzt aber eine künstliche Lichtquelle haben, richten immer wieder ihre Körperachse senkrecht dazu aus und machen dann Kreise und kommen immer näher an die Lichtquellen ran, bis sich irgendwann ihr Ortungssystem aufhängt. Deswegen kommen die Nachtfalter immer ans Licht. Und da waren 2 Scheinwerfer auf dem Parkplatz und da war ich in großer Entzückung, was es da für Nachtfalter gab, weil es gab da lauter Nachtfalterarten, die es bei uns nicht gab. Und da bin ich hingegangen, habe überall die Nachtfalter da fotografiert auf den Stromgeneratoren, an den Scheinwerfern, an den Autos, die da rumparkten. Und dann haben mich einige Leute da gefilmt und fotografiert, weil die dachten, ich hätte mir irgendwas eingeworfen, wäre total Truff und würde da irgendwelche Nachtfalter fotografieren und haben sich alle über mich lustig gemacht. Aber im Endeffekt war es rein wissenschaftlich, was ich da gemacht habe, habe die einfach dokumentiert und hochgeladen bei dem Monitoring.
Der Wahnsinn. Ich fühle mich gerade wie bei, wie heißt das, Terra X oder bei Sendung mit der Maus. Ich wusste auch, dass dieses Gespräch sehr interessant und unterhaltsam wird. Ich glaube, wir sind uns auch einig, im Leben bei DJs oftmals geht's da rund und runter und drüber. Hast du vielleicht auch eine lustige, verrückte Geschichte, die du erlebt hast? Kannst du da vielleicht irgendwie, vielleicht von einem besonderen Gig oder auf Reisen?
Ja, ich habe da letztens hat mir das nochmal einer erzählt, der Upstart von der Roten Sonne in München. Da war ich mal in, ich glaube, das war in Chicago bei dem Pitchfork Festival. Und ich habe ja mal ein halbes Jahr im Wald gelebt, ohne Wasser und ohne Strom, in der Nationalpark Mecklenburgische Seenplatte. Da hatte ich so ein Forschungsprojekt, wo ich die natürliche Sukzession von Truppenübungsplätzen untersucht habe. Also wie lange dauert das von der Brache bis hin zum Klimaxstadium eines Waldes. Und da habe ich quasi ein halbes Jahr im Wald gelebt. Und ich habe früher auch mal so Survival-Trainings gemacht, was man alles essen kann in der Natur, habe gelernt, was man da essen kann. Und es ist ja so, diese Entomophagie, also das sich ernähren von Insekten, das ist ja überall vertreten auf der Welt, nur bei uns in der westlichen Zivilisation nicht und die Gebiete quasi, die wir kolonialisiert haben, also ich sag jetzt mal in Nordamerika, Südamerika und so weiter. Sonst isst man überall Insekten, ja, in Afrika, Australien, Asien und so weiter. Naja, das habe ich da gelernt, dass man Heuschrecken und Insekten sehr gut essen kann. Und das hatte ich denen da so erzählt, dass ich da Survival Training gemacht habe und was man alles essen kann und dass es überhaupt kein Problem ist, Heuschrecken zu essen, wie viele es gibt, wie viele Nachfahren die haben, das ist ja rein, was das Reproduktionsniveau ist, unbedenklich ist. Ja, das habe ich denen erzählt und habe in dem Moment war da Heuschrecke, die ich dann gefangen habe und dann kamen gerade in den Backstage drei junge Mädchen rein, die Riesenfans von mir waren mit Schallplatten und die da drauf gewartet haben, mich zu treffen, endlich, und von mir ein Autogramm dazu bekommen und mir Fotos zu machen. Und in diesem Moment, als die da reinkamen, freudestrahlend, sind dann schreiend die Schallplatte fallen lassen, rückwärts rausgerannt, haben, oh mein Gott, ekelhaft, sind rausgerannt und sind weggerannt und haben einfach alles liegen lassen, waren völlig verstört von dieser Szene. Und das hatte mir letztens mal erzählt, dass, wie lustig das war, diese Situation, weil da so zwei Welten aufeinander getroffen sind.
Ja. Und Dominik, die Festivalsaison ist gerade im vollen Gange, viele Gigs, ja. Viele Reisen, du hast ja eben gerade erzählt, machst dich eigentlich jetzt auch gleich schon auf den Sprung nach Hamburg. Aber lass uns doch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Was sind denn deine Projekte, Pläne, an denen du arbeitest, die du jetzt demnächst umsetzen möchtest?
Ja, also wie gesagt, bei mir ist immer sehr viel auf allen Ebenen. Wir haben jetzt gerade einen neuen Film zum Thema Seen gemacht. Abtauchen ins tiefe Blau heißt der, kann man auf der ARD Mediathek sehen. Ein Zweiteiler. Dann machen wir gerade einen Film über Wiesen, über Beweidung. Dann kommt jetzt am Freitag von mir tatsächlich mal wieder ein Techno-Release bei Ritter Butzke Records raus, bei meinen Freunden aus Berlin, wo ich auch Resident DJ bin. Kommt im Oktober, am 31. Oktober, kommt ein neues Album von mir raus. Mein 7. Album bei K7 Records. Und zwar geht es da um Schmetterlinge. Das wird Lepidoptera heißen. Da wird es viele Videos und tolle Events drumherum geben und auch Kunst. Und es wird doch ein neues Game geben, weil ich mache ja auch so Spiele, Gamification, wie das Vogelquartett. Das wird ein Memory-Spiel, wo man die Raupe und Imago des Tieres, also den adulten Falter, finden muss als Paar, weil die Raupen ja auch absolut faszinierend sind und diese Metamorphose der Schmetterlinge absolut erstaunlich ist. Da muss man sich mal vorstellen, dass eine Raupe, die verpuppt sich, tut Verdauungssäfte freisetzen und bringt sich damit quasi selber um. Gerade mal 5% der Zellen, die sogenannten Imaginalscheiben, die sind resistent dagegen und daraus entsteht ein neues Lebewesen. Und das ist wirklich ein Wunder, was da passiert. Und auf dem Plattencover habe ich viele tolle, spannende Texte und Informationen zu Schmetterlingen. Was sind überhaupt Schmetterlinge? Seit wann gibt es die? Auch zur Etymologie. Also warum heißt ein Schmetterling übrigens Schmetterling? Das kann ich mal kurz erklären. Wie der englische Name Butterfly hat denselben Ursprung. Man hat damals beim Butterschlagen, beim Schmandmachen, beim Schmetten, haben sich oben an dem Rahmen immer wieder Insekten abgesetzt, die sich daran gelabt haben. Bei diesem Schmetten kommt der Name Schmetterling oder im Englischen Butterfliege, Butterfly. Und bei uns in Deutschland gibt es 3700 Schmetterlingsarten, wovon 3520 Nachtfalter sind und nur 180 Tagfalter sind. Und das ist was mich auch immer wieder aufregt, dass die Leute mal sagen, ich habe eine Motte gesehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das eine Motte ist, rein stochastisch, wenn die jetzt gleich verteilt werden, ist 70 zu 3520. Weil von den 3520 Nachtfalterarten gehören nur 70 Arten zur Familie der echten Motten. Das kommt wahrscheinlich daher, weil im Englischen unterteilt man nicht Schmetterlinge nicht in Tagfalter und Nachtfalter, sondern man sagt Butterfly und Moss. Moss bedeutet Nachtfalter, aber viele übersetzen das mit Motte. Das ist natürlich Quatsch. Und ja, das Leben der Schmetterlinge, das ist absolut faszinierend. Das könnt ihr auf dem Cover dann lesen. Ich habe da 12 Artenporträts gemacht. Ich habe meine 6 Lieblings-Tagfalter, meine 6 Lieblings-Nachtfalter ausgewählt und habe dann dazu ein Musikstück gemacht, weil Schmetterlinge mich seit jeher ganz stark fasziniert haben, schon als Kind. Das hat mein Vater mir letztens noch erzählt. Es gibt einen Tagfalter, das ist der große Schillerfalter. Der hat auf den Flügeln so Schuppen, die sind wie so kleine Dreiecke, wie so Prismen. Und die brechen das Licht, wodurch die Flügel immer so bläulich-violett schillern beim männlichen Schillerfalter. Und deswegen heißt der so. Und als Kind konnte ich das gar nicht fassen, dass es da sowas gibt, was immer so schillert, je nachdem das Licht da drauf fällt. 3-4 Stunden lang muss ich davor gesessen haben. Dann habe ich einmal ein männliches, kleines Nachtfaunauge gefunden, Saturnia pavonia. Ein ganz elaboriertes, feines, wunderschönes, ornamentales Muster hat das drauf mit feinsten Violett und Pink und braunen Tönen und halt eben diesen Augenflecken. Und ich habe das als Kind gefunden, ich war so 4-5 Jahre alt, den toten Schmetterling und gedacht, das ist ein Schmuckstück. Ich dachte, der hätte eine arrivierte Dame ihre Brosche verloren. Und das hat mich ganz, ganz tief fasziniert. Und ich sage ja nicht immer ohne Grund, Natur ist die größte Künstlerin von allen, diese Form- und Farbvielfalt. Das ist einfach unerreicht. Deswegen habe ich mir hier meine 12 Lieblingsschmetterlinge ausgesucht, habe die genau studiert, habe die auch gezüchtet größtenteils, also hier bei uns zu Hause, also von Ei über Raupe, über Puppe bis hin zu Imago.
Wahnsinn.
Genau, studiert, mir angeschaut. Ist bei uns auch, das ganze Haus ist voll mit Schmetterlingen gerade. Wir haben über 4000 Schmetterlinge gerade zu Hause.
Was?
Und okay. Ja, okay. Das erzeugt dann in mir eine Schwingung, ein Gefühl, wo es mir dann hilft, ein Musikstück da draus zu machen. Weil Musik, man ist ja nichts anderes wie die Selektion aus unendlich vielen Optionen und man kann schnell in diesem Meer ertrinken. Was soll man machen? Oh Gott, spiele ich jetzt die Note oder die Note mit dem Synthesizer, mit dem Synthesizer? Wenn ich diesen Schmetterling immer vor Augen habe, dann hilft mir das, da einen klaren roten Faden zu haben. Und ich möchte das halt eben auch als Umweltbildungswerkzeug benutzen, meine Musik, meine Schallplatten, meine letzten beiden Alben waren in den deutschen Charts zwischen Helene Fischer und Rammstein. Das heißt, man erreicht damit ganz andere Sensibilisierungsgründe. Das war in der Bild-Zeitung, im Playboy-Magazin, bei McDonald's. Und das ist ganz wichtig, dass man die Informationen auch in andere Bereiche reinkriegt, damit die Leute verstehen, ja, was Natur ist, weil es ist ja immer diese kausale Kette, nur das, was wir lieben, was wir schätzen, das sind wir auch bereit zu schützen. Und wir leben in einem bemerkenswerten Zeitalter. Rachel Carson, der stumme Frühling von 1962, Club of Rome, Grenzen des Wachstums 1974. Wir wissen ja schon lange, was uns bedroht. Dennoch rennen wir sehenden Auges auf den Abgrund zu und drohen als Homo suicidalis gerade zu enden. 2 Millionen Arten weltweit gelten ihrem Bestand als gefährdet oder vom Aussterben bedroht. Das ist ja gravierend, die Biodiversitätsschäden. Und ich möchte aber erstmal zum Staunen anringen, weil das Staunen, das ist der Beginn einer jeglichen Erkenntnis. Und ich stelle auch immer wieder fest, wenn wir zu alarmistisch oder dystopisch werden, wenn die Leute sagen, alles ganz schlimm und so, dann macht sich schnell so ein lebender Defätismus bei den Menschen breit, dass sie denken, Gott, man kann ja eh nichts mehr ändern, das ist ja alles ganz schrecklich, ich resigniere, ich schneide mir jetzt die Pulsadern auf oder springe von der Brücke. Aber, wie der Philosoph Karl Popper schon so schön sagte, zum Optimismus gibt es keine sinnvolle Handlungsalternative. Und ich möchte die Leute wieder zum Optimismus anregen. Das ist ganz wichtig. Und da ist die Schönheit der Mutter Natur gerade in der Welt der Schmetterlinge natürlich wunderbar geeignet für. Deswegen wird es bei dem Album um Schmetterlinge gehen.
Wow. Ich kann jetzt schon sagen, das ist der lehrreichste Podcast, den ich jemals aufgezeichnet habe. Und ich strotze jetzt vor Optimismus.
Ja, sehr gut.
Vielen Dank.
Ja. Gerne, gerne. Genau. Ja, genau. Ja, also das könnt ihr dann lesen. Auf dem Plattencover gibt es viele tolle Geschichten zu. Es wird auch tolle Musikvideos geben, wieder mit Jan Haft, dem Tierfilmer Jan Haft, mache ich Filme zu. Es wird Makrofotos geben von den Schuppen, weil der wissenschaftliche Name der Ordnung der Schmetterlinge ist ja Lepidoptera. Das bedeutet Schuppenflügler, weil die, wenn man sich die unter dem Mikroskop angucken, haben Schmetterlinge ja Schuppen. Und das ist wirklich faszinierend. Viele Schmetterlinge sind ja auch ganz lange Raupe oder Puppe und nur wenige Tage Schmetterlingen, wie zum Beispiel das kleine Nachtfaunauge, was ich gerade eben beschrieben habe, die haben noch nicht mal mehr einen Mund oder einen Darm. Die leben nur zu lieben. Die leben, um sich fortzupflanzen. Die haben über Pheromone finden die sich Kilometer weit. Deswegen haben die so, ja, so ganz hochsensible Antennen, mit denen die Weibchen finden, die Männchen, und paaren sich, und das war's. Und das ist eine wunderbare Allegorie für den Sinn des Lebens. Ja, warum wir hier sind, ja. Wir sind auch da, um das Leben zu zelebrieren und ja, Freude daran zu haben und das genießen. Und das ist ganz wichtig, weil das Leben, das ist so kurz. Wir tabuisieren oft den Tod. Vielleicht sind wir morgen schon tot oder nächste Woche tot. Man weiß es nicht. Das geht schneller, wie man denkt. Und deswegen ist das auch so toll, was wir hier machen, Felix. Dieses kollektive Zelebrieren von Musik jedes Wochenende, das ist ja kein Schwachsinn. Das ist ja kein sinnloser Hedonismus oder Eskapismus. Das ist ja zum einen der soziale Klebstoff unserer Gesellschaft. Ohne das kollektive Zelebrieren des Lebens, der Musik, wäre der Mensch ja immer noch Nomade, wäre Einzelgänger oder ein kleiner Krüppchen, wird sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Und wenn wir gemeinsam zelebrieren, Musik tanzen, dann passieren wunderbare Sachen. Es werden Glückshormone ausgeschüttet, Serotonin, Dopamin, und es werden sogar Bindungshormone ausgeschüttet, Oxytocine, wodurch ein kollektives Gefühl entsteht und wodurch ein Wir-Gefühl entsteht. Und das ist heute wichtiger denn je, weil alle Leute ja so in ihrer Ego-Bubble sitzen nur zu Hause und klotzen auf ihr Handy, und die Algorithmen der sozialen Medien spielen in nur ihr Ego-Content rein, wodurch diese Klüfte, die durch unsere Gesellschaft gehen, ja immer größer werden. Und deswegen ist es wichtiger denn je, gemeinsam das Leben zu zelebrieren und gemeinsam zu tanzen. Nicht aus Trotz, sondern als Antwort auf diese ganzen Krisen. Weil die ganzen Krisen, die jetzt auf uns zukommen, wie die Biodiversitätskrise, die Klimakrise und so weiter, die schaffen wir nur im Kollektiv. Es bringt nichts, wenn ein Teil da mitmacht und ein Teil da nicht mitmacht. Das müssen wir zusammen machen. Und zum anderen macht uns das glücklich. Und glückliche Menschen fangen weniger Kriege an. Das ist ja auch ein Problem heutzutage, dass alle egozentristisch werden und plötzlich wieder im Zeitalter der Kriege sind. Die sollen sich alle mal entspannen und bei uns auf den Rave kommen und gemeinsam tanzen. Das macht glücklich, das entspannt, das gibt ein Wir-Gefühl und das macht die Welt einfach auch besser.
Wie schön du das eben gerade gesagt hast.
Ja, also das muss man den Leuten immer wieder mal sagen, wie wichtig das ist, was wir da machen mit diesen Events, dass das Orte der Utopie sind, wo die Leute wieder überhaupt in Resonanz miteinander treten, wo wirklich aus fühlenden Minderheiten wieder, ja, eine Mitwelt werden kann. Weißt du, das ist ja in unserem täglichen Sprachgebrauch. Wir sagen ja Umwelt. Das ist ja nur eine Umwelt, wenn wir in der Mitte sind, alles um uns drumherum. Aber wir sind mittendrin statt nur dabei. Wir sind ja Teil dieses hochelaborierten Netzwerkes. Und deswegen ist das so wichtig. Und das ist irgendwann mal in Vergessenheit geraten. Also es hat mich während Corona auch tierisch aufgeregt, dass viele Politikerinnen und Politiker das einfach nicht verstanden haben. Ja, ich muss so, ja, Jo Mai, man kann, bei was Markus Söder hat gesagt, Jo Mai, man kann doch zu Hause mit der Freundin tanzen, wo ist jetzt das Problem? Ja, brauchen wir doch kein Disco. Oder dann gesagt dann zu den, ja, die DJs, die hätten mal was Gescheites studieren sollen, dann würden sie jetzt noch nicht rumjammern. Ja, Entschuldigung, es ist was Gescheites. Es ist ganz wichtig für unsere Gesellschaft, was wir da machen. Guck mal, wir backen Brot für die Seele, wir sprechen das Unaussprechliche aus, wir führen zu transzendentalen Zuständen, wir führen wieder zu einem Miteinander, dass diese Glückshormone, die ich gerade eben geschrieben habe, ausgeschüttet werden beim Tanzen auf einem Rave, das sagt ja schon ganz viel aus, weil das sind evolutionsbiologisch, werden diese Hormone nur dann ausgeschüttet, wenn es essentielle, überlebenswichtige Mechanismen für die Menschen sind. Diese Hormone werden auch beim Tanz ausgeschüttet. Das heißt, es ist ja was ganz Essentielles für die Zukunft der Menschheit. Und das dann so als Schwachsinn darzustellen oder als Sinnlosigkeit, das macht mich einfach, hat mich sehr wütend gemacht, macht mich teilweise auch immer noch wütend. Deswegen sehe ich auch da meine Aufgabe als Botschafter auch der Techno-Bewegung, weil ich auch auf vielen Wissenschaftsfestivals und Talkrunden und so weiter bin, dass immer wieder zu vertreten und den Leuten auch klar zu machen, weil das auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ich meine, früher waren alle großen Wissenschaftler auch Künstler. Das war früher eins, das war untrennbar. Wenn du an Goethe denkst, der war Künstler und Wissenschaftler. Wenn du an Leonardo da Vinci denkst, wenn du an Haeckel denkst, wenn du an Maria Sibylle Merian denkst. Humboldt haben noch gesagt, um wirklich ein holistisches Bild der Realität zu haben, müssen wir Kunst und Wissenschaft gleichermaßen ausbilden. Das war vor 150 Jahren, das Humboldtsche Bildungsideal. Nur irgendwann ist das so in Vergessenheit geraten. Ist das alles nur noch so in Zahlen und Muster und so weiter gegossen werden. Aber die Natur muss erlebt werden. Das Leben muss gefühlt werden. Und das ist das, was wir jedes Wochenende machen. Und deswegen ist das so wichtig, den Job, den wir machen, noch den du machst, lieber Felix. Da bin ich dir sehr dankbar für.
Ja. Du hinterlässt mich hier gerade im Studio mit offenem Mund. Aber ich bin ja so glücklich gerade. Weil es einfach schön ist, wie du das auch erzählst. Und ja, also toll, sehr toll.
Naja, also ich finde das immer einfach mal wichtig, dieses Brücken zu schlagen. Das ist ja das, was ich vorhin auch sagte, weil da gibt es ja kaum etwas oder jemanden, der diese Brücken schlägt dazwischen, weil das ist, die sind alle immer so in ihrer Welt, auf ihrer Ebene. Aber dieses, was dazwischen ist, in diesen Grenzgebieten, da spielt ja die Musik. Das ist in der Natur auch so. Im Waldrand oder am Spülsaum am Meer, da tobt das Leben. Und so zwischen den Disziplinen, jemand, der da Brücken schlägt oder Botschafter ist, das gibt es viel zu wenig. Und da müssen wir viel mehr tätig sein. Und da sehe ich auch mein Aufgabenfeld, wo ich jeden Tag kämpfe und tätig bin. Auch wenn das natürlich sehr, sehr schwierig ist, weil da gibt es ja keinen Maßstab, weißt du? Für das, was ich mache, gibt es ja nichts und niemanden, der das wertschätzt. Das ist ja immer wieder eine Herausforderung, ne? Weißt du, zum Beispiel, wenn ich dann für einen Talk komme, ach, jetzt kommt der Techno-DJ Heuberg und erzählt uns etwas. Und ich sage, okay, So, oder wenn ich auf dem Techno-Rave bin, ach, jetzt kommt der Vogelfutzi Heuberg und spielt Musik. Das heißt, man ist ja immer so zwischen den Welten und muss sich immer wieder da so definieren. Aber ich mache es, weil es ganz, ganz wichtig ist, da diese Brücken zu schlagen. Naja, aber das bedeutet transdisziplinär, das wollte ich dir nur nochmal erklären. Weil interdisziplinär ist, wenn man innerhalb einer Ebene bleibt, wenn man zum Beispiel ein Musikstück mit Techno interpretiert und mit Klassik, das wäre interdisziplinär, oder wenn ich es aus biologischer und soziologischer Sicht betrachte, dann ist es auch interdisziplinär. Sobald ich aber die Disziplin wechsle, also sobald ich zum Beispiel Wissenschaft und Kunst miteinander verbinde, dann ist es transdisziplinär. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das gibt es noch viel zu wenig. Und ja, deswegen mache ich auch diese Biodiversitätsshows. Habe ich auch bei euch in Mannheim hier bei der Buga gemacht, habe ich das Closingen. Habe ich eine Rede gehalten nach dem Bürgermeister, den Leuten das da gesagt, und gehe auch damit auf Tour. Also das könnt ihr auch bei mir auf der Webpage gucken, immer wieder mal in Dates, wo solche Biodiversitätsshows stattfinden. Da habe ich dann ganz tolle Filme und Animationen und mache beides, mache Musik live und erzähle den Leuten etwas.
Ach, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin jetzt dann sprachlos. Aber
Fragen stellen.
Eine allerletzte Frage habe ich noch. Und zwar, was bedeutet dir denn die Nacht, das Nachtleben?
Ja, also ich bin ja eine echte Nachteule. Ich weiß nicht, ob das von meinem Namen herkommt. Mein Name verpflichtet vielleicht. Ich gehe wirklich jeden Tag immer erst ab 5 Uhr ins Bett. Vorher gehe ich nie ins Bett. Jeden Tag. Schon immer. Und da bin ich irgendwie total drauf getrimmt. Mein ganzer Metabolismus funktioniert so. Ich kann einfach nicht früh ins Bett gehen. Und das ist ganz interessant, weil das ist bei mir genetisch. Also diese chronobiologischen Zyklen, ob man eine Eule oder eine Lerche ist, das sagt man ja auch im Volksmund, das ist wirklich genetisch implementiert. Und das macht ja auch Sinn. Auch da ist wieder Diversität ein ganz archaisches Grundprinzip der Natur zum Erhalt des Lebens. Früher war die Nacht die gefährlichste Zeit für die Menschen, weil wenn die dann in der Gruppe unterwegs waren, der Mensch ist erst vor 12.000 Jahren sesshaft geworden. Davor haben die ja immer draußen übernachtet. Nachts war am gefährlichsten, weil der Säbelzahntiger kam, dann alle geschlafen hätten, dann zack, wär's es gewesen. Das heißt, es gab schon immer so ein paar Prozent der Menschen, die nachtaktiv waren, und aus denen wurden übrigens hier die ganzen Astronomen, Kepler und so weiter, Galileo Galilei, die haben alle diese Genanomalität gehabt, dass sie nachtaktive Wesen waren. Übrigens ist es so, dass weltweit mehr Arten Tierarten nachtaktiv sind wie tagaktiv. Das ist also eigentlich normal. Bei den Säugetieren auch. Und unsere Vorfahren waren auch alle nachtaktiv. Ich liebe die Nacht, weil die Nacht einfach ruhig ist. Das ist wie so ein klarer, glatter See. Zum einen hat man nicht diese Konvektionswärme, die irgendwelche Turbulenzen aufwühlt in der Atmosphäre, aber die meisten Menschen schlafen auch und da kann ich wirklich in Ruhe meiner Arbeit nachgehen, meine Texte schreiben oder meine Musik machen. Das heißt, ich genieße das sehr, diese Stille, weil das da eine ganz große Tragkraft hat. Und ich liebe das aber auch, die Tiere nachts zu detektieren. Also ich mache jede Nacht mache ich hier bei uns Nachtfalter-Monitoring. Das heißt, ich stelle UV-Lampen auf und schaue, was für Schmetterlinge da hinkommen. Habe schon über 500 Nachtfalterarten bei mir im Garten gehabt, die ich jede Nacht bestaune. Also das es gibt ganz wunderbare Arten da zu entdecken und auch Geräusche von Tieren, die man nur nachts hört oder in der Dämmerung, zum Beispiel den Ziegenmelker oder ein Wachtelkönig habe ich jetzt letzte Woche hier gehört. Der macht immer so Krex, 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 Krex. Jetzt würde man mit dem Finger über den Kamm scharren. Also ich finde, die Nacht ist so eine Wunderwelt, in der man völlig andere Kreaturen erkennen kann und entdecken kann. Und ich finde, das ist einfach ein Raum, der mir Stille und Ruhe gibt, um mich frei zu entfalten und frei zu fühlen, weil jeder Impuls da eine viel größere Reichweite. Tagsüber ist mir alles zu laut und zu trubelig. Ständig klingelt das Telefon, ständig will irgendjemand was von mir. Und von daher ist so jeder Gedanke, jeder Impuls verpufft da so. Das ist wie bei so einem See, wenn der so aufgebraust ist, dann Wellen, da kann man Hochhaus reinschmeißen. Wird einfach verschluckt, aber nachts ist alles so schön still und klar. Ich kann einen kleinen Stein auf die flache Wasseroberfläche schmeißen und das schlägt Wellen. Das ist ein Impuls, der eine Resonanz erzeugt. Von daher finde ich die Nacht ganz wunderbar zum Arbeiten.
Du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich und dankbar ich über dieses tolle Gespräch bin. Ja, also vielen, vielen Dank. Danke.
Ja, vielen Dank dir, lieber Felix, dass du mich mal eingeladen hast. Haben wir ja schon lange vor.
Hatten wir lang vor, ja. Aber ich freue mich jetzt schon auf ein Wiedersehen. Ich hoffe, dass wir uns vielleicht doch spätestens Nature One mit Sicherheit. Gehe ich mal vor.
Spätestens Nature One, ja. Ich habe es in der Zeitung gelesen, dass du einen Platz vor mir bist hier. Ne?
Wie denn? Mit den Most...
Genau, die haben abgedruckt, wer am häufigsten auf der Nature One bisher gespielt hat.
Bin ich schon volljährig? Ja, ich glaube 18 Mal oder so.
Ja, du bist auf Platz 4 mit 18.
Ui.
Ich bin auf Platz 5 mit 17.
Na.
Mein Ziel ist jetzt, sich zu überholen. Weiß nicht, wie ich das machen soll. Man muss ja mal krank werden.
Ja, wir kriegen das irgendwie hin. Nein, ich danke dir wirklich vielmals für deine Zeit.
Ja, ich danke dir, lieber Felix, für die Einladung. Und ja, mach weiter. Also, das ist auch eine ganz großartige Leistung von dir. Habe ich letzte Woche noch mit jemandem drüber geredet. Viele Künstler, die kommen und gehen. Und weißt du, in dieser Szene mal erfolgreich zu sein oder bekannt zu sein, das ist relativ einfach. Aber über so lange Zeit so erfolgreich und gefragt zu sein, wie du das bist, das muss man erstmal hinkriegen. Also da ziehe ich echt meinen Hut vor. Das ist eine tolle Leistung, wo du wirklich stolz drauf sein kannst. Das heißt, du machst vieles richtig, weil du bist du selber, du bist authentisch, du bist wahrhaftig, du bist Felix Kröscher. Und wenn man Felix Kröscher möchte, muss man Felix Kröscher buchen. Dann gibt es nicht nochmal so einen Typen wie dich. Und das ist toll. Oh. Das ist Authentizität, das wird belohnt, das setzt sich durch. Das finde ich super bei dir. Ja.
Dankeschön, Dankeschön. Da fehlen mir die Worte. Ja, aber ich gebe das sehr gern zurück. Und ich meine, du bist ja sogar noch länger als ich im Geschäft.
Ja, aber ich habe noch nicht so oft wie du auf der Nature One
aufgelegt. Das kriegen wir irgendwie hin. Ich melde mich dann einfach ein Jahr, mache ich krank. So, machen wir's. Pass auf dich auf und ja, ganz schöne Zeit in Hamburg.
Ja, vielen Dank, lieber Philipp. Alles Gute nach Mannheim.
Einen großen Dank auch an euch, liebe We Are The Night Podcast-Freunde. Die nächste Folge erscheint dann in 14 Tagen im gewohnten Rhythmus. Euch eine gute Zeit, euer Felix Kröcher.
We Are The Night mit Felix Kröcher.
Ein Podcast von Sunshine Live.
Sunshine Live.